Michael Friesen aus Psalm 13. Wie lange, o Herr? Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird aufgetan werden.
Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Darf man so mit Gott reden? Diese vorwurfsvoll klingenden Äußerungen stehen so in der Bibel. Und nicht etwa eingebettet in einer Erzählung, in der die Person getadelt wird, die so mit Gott redet. Nein, sie stehen als Teil eines Modellgebets am Anfang von Psalm 13. Vielleicht löst die Vorstellung, so mit Gott zu reden, bei dir ein gewisses Unbehagen aus. Wenn es dir so ergeht, bist du damit nicht allein. Das westliche Christentum hat den Sinn dieser Klagen weitgehend aus dem Blickfeld verloren und hat damit einen Schatz preisgegeben, den es wieder zu entdecken gilt. Es gibt Momente und Situationen im Leben, da fühlen wir uns nicht nur von Menschen, sondern vielleicht vor allem von Gott verlassen. Wo war Gott in den tragischen Jahren 1939 bis 1945? Wo war Gott am 26. Dezember 2004, als kurz nach Mitternacht eine Serie von Tsunamis über 200.000 Menschen in den Tod riss und viele verwitwete und verwaiste Opfer zurückließ? Wo war Gott am 7. Oktober 2023? Wo war Gott? Wo ist Gott heute? Ich schreie zu ihm und er scheint mich nicht zu hören. Die Krankheit raubt mir das Leben bei lebendigem Leibe und Gott scheint das nicht zu berühren. Der Verlust meines liebsten Menschen hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Mein Herz blutet, alles wankt. Das dunkle Tal, in dem ich mich befinde, wird nicht heller, sondern immer tiefer. Kein Ausweg in Sicht. Wo ist Gott? Auch der Psalmist schreit aus tiefer Not heraus. Aber er fragt nicht, wo ist Gott, sondern er wendet sich direkt an ihn und bringt seinen Schmerz ungefiltert zum Ausdruck. Wir lesen den Psalm 13, ihr habt den abgedruckt auf der Übersicht nach der Schlachterübersetzung. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil, ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Dieses Gebet entspringt an einem sehr dunklen Ort. Der Psalmist fühlt sich von Gott nicht nur einmal kurz übersehen, sondern völlig vergessen. Die Frage, wie lange, möchte keine Zeitangabe als Antwort hören, etwa bis zum 8. November 2024. Das ist nicht der Punkt. Vielmehr bringt diese schmerzerfüllte Frage zum Ausdruck, dass ein langer Leidensweg an den Punkt geführt hat, wo das Gebet seinen Anfang nimmt. Die Intensität des Schmerzes wird noch dadurch unterstrichen, dass der Beter sich nicht nur vergessen, sondern ganz vergessen fühlt, betont. Daher lässt allein schon die erste Zeile keinen Zweifel daran, dass der Psalmist schweres Leid erlebt und sich von Gott völlig verlassen fühlt. Unverblümt und ungefiltert wirft er diesen Schmerz dem Gott entgegen, den er ebenfalls in der ersten Zeile bereits identifiziert. Und das ist bemerkenswert. Der Beter ruft genau den Gott an, von dem er sich so im Stich gelassen fühlt. Jahwe oder in den deutschen Bibelübersetzungen zumeist Herr in Großbuchstaben, wie es hier auch in der Übersicht ist, das ist der Eigenname Gottes, der besonders seine Bundestreue und seine Nähe zum Menschen in den Vordergrund stellt. Mit diesem Namen hat er sich Mose gegenüber im brennenden Dornbusch offenbart, als die Rettungsaktion seines Volkes aus der Knechtschaft Ägyptens ihren Anfang nahm. Und dieser Name ist Programm. Jahwe bedeutet etwa ich bin. Oder ich bin da. Ich bin, der ich bin, ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde. All das schwingt in diesem Namen mit. Es lässt sich nicht auf eine einzelne Zeitform festlegen. Indem der Psalmist diesen Gottesnamen sofort zu Beginn verwendet, wird Jahwes Bundestreue in der gesamten Geschichte Israels auf den Plan gerufen. Das ist ein erster Hinweis, dass die wunderbare Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens im Hintergrund dieses Psalms eine tragende Rolle spielt. Die zweite Zeile bestärkt die Aussage der ersten Zeile. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Der Beter fühlt sich von Gott nicht nur passiv verlassen, sondern er hat den Eindruck, dass Gott sich aktiv abgewandt hat und sein Angesicht verbirgt. Das Angesicht spielt in jeglicher Kommunikation eine zentrale Rolle. Die fünf Sinne, die wir haben, sind in hohem Maß im Gesicht konzentriert. Dabei spielen in der Kommunikation vor allem das Sehen und das Hören eine entscheidende Rolle. Aber auch unser Reden tritt durch das Gesicht in die Welt hinaus. Wenn sich also jemand in einer Beziehung aktiv abwendet, dann spricht das allein schon Bände. Und genau diesen Eindruck hat der Psalmist von Gott, obwohl er Jahwe heißt. In der dritten Zeile beschreibt der Beter sein inneres Erleben. Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Die Not, in welcher der Beter steckt, wird durch den Eindruck, von Gott verlassen zu sein, verstärkt. Der Psalmist erlebt, was so viele Menschen kennen, nämlich emotionale Last ist eine echte Last. In der vierten Zeile wird durch Menschen ausgelöstes Leid benannt. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Demnach wird das erlebte Leid oder vielleicht ein Teil davon durch menschliche Unterdrückung ausgelöst. Und leider findet Machtmissbrauch viel zu häufig statt, selbst abseits von Kriegen. Im gesamten ersten Teil fällt auf, dass der Psalmist sich weigert, konkrete Situationen zu benennen. Diese Zurückhaltung legt nahe, dass er verschiedene Nöte in diesen Psalm aufnehmen möchte, dass der Psalm vielleicht bewusst in dieser Zurückhaltung komponiert wurde. Somit bekommt die leidende Person, sei es ich, sei es du, wer auch immer, ein Gebet an die Hand, mit dem wir in unterschiedlichen Situationen unseren Schmerz und unser Leid vor Gott bringen können. Mit dieser vierten Zeile endet die eigentliche Klage. In der fünften Zeile beginnt der zweite Teil des Gebets, die Bitte. Also wir sehen Vers 2 und 3, dort ist die Klage gebündelt. In Versen 4 und 5 bewegen wir uns in den zweiten Teil, nämlich zur Bitte. In diesem zweiten Abschnitt werden drei Bitten Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht und drei Folgen dieser Bitten. Schau her, erhöre mich, o Herr mein Gott, erleuchte meine Augen. Drei Bitten. Und dann drei erhoffte Auswirkungen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Die ersten zwei Bitten greifen die Klage aus der zweiten Zeile auf. Dort kam der Schmerz zum Ausdruck, dass Gott sein Angesicht verbirgt. Hier schließt sich jetzt der Aufruf an, dass Gott diese Distanzierung beenden möge. Schau her und erhöre mich. Gott wird ausdrücklich aufgefordert, wieder bewusst hinzuschauen, hinzuhören und darauf zu reagieren. Woher mag wohl der Beter die Gewissheit haben, dass er so mit Gott reden darf? Wahrscheinlich bildet die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens den Hintergrund dazu. In 2. Mose oder Exodus Kapitel 2, in den Versen 23 bis 25 lesen wir Folgendes. Dieser Vers ist ebenfalls auf dem Handout abgedruckt. Aber viele Tage danach starb der König von Ägypten. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Ein paar Verse später nur finden wir eine weitere höchst bemerkenswerte Aussage und dieses Mal von Jahwe selbst. Exodus 3, Vers 7, ebenfalls abgedruckt. Und der Herr oder Jahwe sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört. Über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Diese Selbstoffenbarung Gottes hat eine gewaltige Bedeutung. Jahwe sieht das Elend. Er hört die Klagen. Er kennt die Schmerzen. Er nimmt Anteil an diesem Schmerz. Er schaut nicht weg. Er ist da mitten im Leid. Ob man es spürt oder nicht, er ist da. Und das ist der erste und grundlegende Trost aller Gläubigen. Wir denken beim Begriff Evangelium selten oder nie in diesen Kategorien. Dennoch ist diese Zusage wesentlicher Bestandteil der frohen Botschaft. Gott ist da. Und das ist bereits in seinem Namen enthalten. Jahwe, ich bin da. Nun, es könnte ja eine Aussage sein, die aber nicht durch Taten irgendwie gedeckt wird. Versuchen wir uns einmal in die Situation der Israeliten damals zu versetzen. Seit Jahrhunderten werden sie schon als Sklaven gehalten. Wie oft wird in dieser Zeit ein schmerzerfüllter Ruf zum Himmel gegangen sein? Wie lange hat Israel auf Jahwes Antwort warten müssen? Wie lange? Und da sind wir mitten in Psalm 13. Wie lange, o Herr? Und dann dort in der Wüste am brennenden Dornbusch begegnet dieser lebendige Gott dem Mose und sagt zu ihm: Ich habe die Klagen gehört. Ich sehe euer Leid, ich kenne eure Schmerzen. Gottes Zeitplan ist aus unserer Perspektive oft geheimnisvoll. Und das ist ein Bereich, den können wir einfach nur als Geheimnis Gott immer wieder zurückgeben. Doch, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, zeigt er, dass seine Zusagen keine leeren Worte sind. Als Gottes Zeitpunkt gekommen ist, stellt er unter Beweis, dass seine Zusage an Mose dort am brennenden Dornbusch keine leere Floskel ist, sondern in der Befreiung aus der Knechtschaft hat Israel am eigenen Leib erfahren, dass Gott das Elend sieht, dass er die Klagen hört, dass er den Schmerz kennt. Diese Erfahrung bleibt nicht nur Kopfwissen, sondern das ist eine Erfahrung am eigenen Leib. Und diese Vergangenheit mag jetzt aus der Perspektive des Psalmisten in weiter Vergangenheit liegen, dennoch bindet sie ein starkes Fundament für ein Gottvertrauen. Und dieses Gottvertrauen ist so stark, dass der Psalmist dadurch dazu befähigt wird, selbst in seiner düsteren Lage an diesem Gott festzuhalten. Dieses Festhalten kommt gerade in Vers 4 intensiv zum Ausdruck, wenn der Beter betont: Schau her und erhöre mich, Jahwe, mein Gott. Er sagt nicht, Jahwe, irgendein Gott oder vielleicht irgendein Gott, der irgendwo existiert. Nein, in seinem Leid hält er an Gott fest und er sagt: Du bist nach wie vor mein Gott. Der Beter weiß sehr wohl, dass Jahwe das Elend in Ägypten gesehen und die Klagen gehört hat. Und jetzt fordert er ihn genau dazu wieder auf. Dabei kommt sein tiefes Gottvertrauen zum Vorschein, indem er sein persönliches Verhältnis zu Jahwe betont, indem er sagt: Mein Gott. Ihm traut er es zu, diese Not wenden zu können. Und die Beziehung des Psalmisten zu Gott steht selbst in diesem dunklen Tal nicht in Frage. Die nächste Frage, die nächste Bitte um Erleuchtung der Augen könnte darauf hinweisen, dass der Beter unter einer Sehschwäche leidet. Möglicherweise. Es könnte aber auch einfach bildliche Sprache sein und für Lebensmut oder ähnliche Dinge stehen. Der Psalm ist offen, sowohl die eine als auch die andere Situation aufzunehmen. Die drei erbetenen Auswirkungen von Gottes Eingreifen nehmen dann Bezug auf den bedrohenden Tod, auf die Macht und auf die Schadenfreude der Feinde. Wiederum ohne konkrete Situationen zu benennen. Die offene Gestaltung des Psalms zieht sich also durch und dadurch scheint die Absicht bestätigt zu werden, dass dieses Gebet in vielen verschiedenen Notlagen anwendbar sein möge. Mit der Schadenfreude der Feinde endet der Teil der Bitte. Und dann muss etwas Gewaltiges geschehen sein. Wir wissen nicht, was dort eingetreten ist. Ebenso wenig erfahren wir, wie viel Zeit zwischen diesem zweiten und dem dritten Teil des Psalms liegt. Die vierfache Frage am Anfang oder diese Wiederholung, wie lange, wie lange, wie lange, wie lange, legt nahe, dass es keine kurze Zeit war. Also wir wissen vieles nicht, was zwischen Teil 2 und Teil 3 geschehen ist. Was wir allerdings wissen ist, dass die Perspektive des Beters im dritten Teil verändert ist. Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Die erste Zeile bestätigt ausdrücklich, was wir in den ersten beiden Teilen bereits implizit gesehen haben. Das Gottvertrauen des Beters. Und wieder finden wir einen Rückbezug auf die Geschichte Israels. Was im Deutschen hier als Gnade wiedergegeben wird, lautet auf Hebräisch Chesed. Chesed hat häufig die konkrete Bedeutung von Bundestreue. Die Gnade besteht dann gerade darin, dass Jahwe seinem Bund treu bleibt, unabhängig davon, wie Israel als sein Bundespartner sich ihm gegenüber verhält. Indem der Psalmist also diesen Begriff der Gnade wählt, wird die gesamte Geschichte Israels mit ihren Höhen und Tiefen mitgedacht. Diese Geschichte bringt den Nachweis dafür, dass Jahwe unabhängig davon treu ist und gnädig. Und diese Erfahrung, diese Geschichte, legt die Grundlage für das starke Gottvertrauen. In der zweiten Zeile von Vers 6 wird der Kontrast zum zweiten Teil des Gebets sehr deutlich markiert. In Vers 5 sehen wir, dort frohlocken die Widersacher über den erschütterten Beter. Hier jetzt in Vers 6, in der zweiten Zeile, frohlockt dieser Beter. Er frohlockt aber nicht über seine Feinde, sondern er frohlockt über Jahwes Heil. Und indem der Psalmist das gleiche Verb zweimal so nah beieinander in völlig unterschiedlichen Kontexten verwendet, wird der Kontrast zwischen Teil 2 und Teil 3 nochmals betont. In der letzten Zeile mündet das Gebet in einen Lobpreis. Der Beter rühmt Jahwe, weil er ihm Gutes erwiesen hat. Das erstaunt vielleicht. Der Ton am Ende des Gebets unterscheidet sich völlig von der Klage am Anfang. Das ist aber kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch, sondern vielmehr ein Zeugnis davon, dass sich die Perspektive und das Erleben des Psalmisten gewandelt hat. Die meisten Klagepsalmen bilden diesen Wandel von der Klage zum Lob ab. Doch es gibt mindestens einen, der nicht im Licht endet. Psalm 88 ist wohl der dunkelste Psalm, der von Anfang bis Ende in der Klage verharrt. Dieses biblische Zeugnis gibt uns die Gewissheit, dass wir vor Gott in der Klage stehen bleiben dürfen. Das heißt, wenn du dich in einer trostlosen Situation befindest, in der Gottes Güte für dich nicht greifbar ist, dann darfst du beim Beten von Psalm 13 am Ende von Vers 3 stehen bleiben und nur die ersten beide Verse beten. Immer wieder, immer wieder. Oder am Ende von Vers 5. Wir dürfen vor Gott völlig ehrlich sein. Und das ist heilsam. Er ist da. Er hört unsere Klagen. Und er kennt deinen Schmerz. Vielleicht kommt später einmal der Moment, in dem du dann auch mit tiefer Gewissheit den Vers 6 beten kannst. Nachdem wir nun Psalm 13 etwas näher angeschaut haben, möchte ich zwei anschließenden Fragen noch kurz nachgehen. Erstens, worin besteht die Bedeutung der Klage? Und zweitens, wie gehen wir mit Schmerz um? Zum Ersten, zur Bedeutung der Klage. Klagepsalmen gehören zu den Bibeltexten, die uns irritieren und in Unruhe versetzen können. In dem Sinn sind sie ungemütlich, bis wir von einer tiefen Krise erschüttert werden. In dem Moment nämlich können sie zu den tröstlichsten und hilfreichsten Passagen werden. Die Klagepsalmen zeigen den Weg, den Israel gefunden hat, auf ehrliche Weise mit Schmerz und Leid innerhalb der Gottesbeziehung umzugehen. Auf ehrliche Weise innerhalb der Gottesbeziehung. Sie sind Gottes Wort für sein Volk, genauso wie die anderen Teile der Bibel Gottes Wort sind. Sie helfen den Gläubigen, einen heilsamen Umgang mit Schmerz zu erlernen und selbst in einem Leid, das sich nicht erklären lässt, an Gott festzuhalten. Die Klagen zeigen, wie wichtig es ist, das Erlebte in Worte zu fassen, Gott das eigene Ergehen mitzuteilen. Gott wird nicht als derjenige dargestellt, der auf Knopfdruck die Probleme löst. Nein, vielmehr ist er der wahrhaftige Zuhörer. Das hier erscheinende Gottesbild zeigt ihn als einen, der nicht nur an Heilung interessiert ist. Und das hören wir vielleicht nicht so gern. Gott ist nicht nur an Heilung interessiert, sondern auch an Leid. Können wir das zusammenbringen? Gott möchte in guten wie in schlechten Tagen unser erster Ansprechpartner sein und er möchte uns erleben lassen, dass er auch im dunklen Tal an unserer Seite ist. Es ist überwältigend, dass sich dieser allmächtige Gott bewegen lässt. Klagepsalmen bilden die Kategorie der Psalmen mit der größten Anzahl. Der Psalter im Alten Testament umfasst 150 Lieder oder Gebete. Und diese 150 Psalmen lassen sich in unterschiedliche Kategorien gliedern. Die größte Kategorie sind Klagepsalmen. Daran wird deutlich, dass Kummer und Klage keine Sondererscheinung unter Gottes Volk darstellen, sondern zum Lebensweg dazugehören und daher zu erwarten sind. Manchmal sind Klagepsalmen im Gegensatz zu den freudigen Glaubenspsalmen als Psalmen des Zweifels gesehen worden. Unsere Betrachtung von Psalm 13 dürfte aber aufgezeigt haben, dass hier statt Zweifel vielmehr ein starkes Gottvertrauen unter einem starken Leidensdruck zum Vorschein kommt. Entsprechend schreibt Hubertus Schönemann, und das Zitat ist ebenfalls abgedruckt. Die biblische Klage bewahrt gleichermaßen die Gottheit Gottes, die Realität und Mächtigkeit des Leidens und die eigene Würde als Glaubender. Hier unterbreche ich das Zitat einmal. Dieses Dreieck, Gott ist und bleibt Gott. Das Leid ist real und es ist schlimm. Und meine Würde und meine Hoffnung als Glaubender. Diese drei Pole, wie kann diese Spannung aufrechterhalten werden? Die ehrliche Klage vor Gott macht dieses möglich. Weiter im Zitat. Die biblische Klage widersteht der Versuchung zur Sublimierung, Negierung oder Umdeutung des Leidens. Die Klage ist in der Situation des Leids die einzige Möglichkeit, an Gott festzuhalten, in der Gottesbeziehung zu verbleiben, sie gar zu intensivieren. Die Texte der Klage trauen Gott zu, die Situation zu wenden. Und Brian Derksen, vielleicht einigen bekannt, es ist ein kanadischer Autor und Komponist. Unter anderem hat er auch Psalm 13 in einem Lied verarbeitet. Der sagt Folgendes, und das ist das letzte Zitat auf dem Handout. Klage auszudrücken ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können. Jeder leidet, auch Menschen, die einen starken Glauben haben. Die moderne Kulturwelt und auch ein Großteil der modernen Kirche reagiert auf Leid und Schmerz mit Verleugnung und Zerstreuung. Die biblische Antwort ist aber zu klagen. Die Psalmen geben uns die Sprache dafür, um dies gut zu lernen. Und so sehe ich die Psalmen als eins der größten Geschenke, die der Menschheit gegeben wurden. Sie helfen uns, eine emotional gesunde Spiritualität in unserem Leben zu entwickeln. Die Psalmen geben uns die Sprache dafür. Sie helfen uns, eine emotional gesunde Spiritualität zu entwickeln. Darum ist die Klage ein Schatz, den es wieder zu entdecken gilt. Zur zweiten und letzten Frage. Wie gehen wir mit Schmerz um? Wenn ich diese überwältigende Bedeutung der Klage sehe, stellt sich mir die Frage, warum hat die Klage in unseren Gottesdiensten ihren Platz verloren? Vielleicht findet Klage in dieser Gemeinde statt oder in deinem persönlichen Glaubensleben. Das kann ich nicht beurteilen. Doch in meinem Umfeld ist es mir eher nicht bekannt. Doch nicht ohne Grund haben diese Psalmen Eingang in den Psalter gefunden und dann noch als zahlenmäßig größte Kategorie. Diese Tatsache zeigt, dass Klage auch in die Glaubensgemeinschaft hineingehört. Das heißt nicht, dass sie eine dominante Rolle im gemeinschaftlichen Gottesdienst einnehmen sollte. Aber wäre es nicht gut, wenn sie einen angemessenen Raum erhält? Leidende Personen könnten in diesem Raum ihren Schmerz zum Ausdruck bringen. Und für die anderen, die vielleicht gerade kein Leid zu beklagen haben, ist es eine Möglichkeit, sich in das Leid anderer hineinzustellen und mitzutragen. Mitleiden und mitklagen ist oftmals heilsamer als oberflächliche Trostworte. Mitleiden und Mitklagen ist oftmals heilsamer als oberflächliche Trostwort. Davon war auch Paulus überzeugt. Als er den Brief an die Römer schrieb, Kapitel 12, Vers 15 heißt es: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Jeder von uns erlebt Schmerz. Schmerz enthält das Potenzial, uns von Gott wegzutreiben oder uns ihm näher zu bringen. An unserem Umgang mit dem Schmerz entscheidet sich, ob das Erste oder das Zweite geschieht. Ein Beispiel. Ein Beispiel, das recht bekannt sein dürfte. Der Satan wollte Hiob durch großen Schmerz von Gott wegtreiben. Er wollte einen Keil in die Beziehung zwischen Hiob und Gott schlagen, mit aller Gewalt. Hiob ging durch schreckliches Leid. Aber er spielte sein Leid nicht herunter. Seine heftigen Klagen geben eindrücklich Zeugnis davon, so dass es selbst manchmal fast schwierig ist, diese Texte zu lesen. Er schreit Gott seinen Schmerz entgegen. Dieses Ventil gibt ihm die Möglichkeit, ehrlich zu sein, den Schmerz nicht betäuben zu müssen und dadurch etwa in ungesunde Verhaltens- oder Denkmuster zu verfallen. So hält Hiob in alledem an Gott fest und kann am Ende sogar sagen, Hiob 42,5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist die Antwort darauf, warum Gott nicht nur an Heilung interessiert ist, sondern auch an Leid. Und überraschend, zwei Verse später sagt Gott über Hiob, dass dieser Mann recht über ihn geredet hat, mit den heftigen Klagen, im Gegensatz zu den Freunden, die so fromme Reden schwingen. Wenn das nicht eine Aufforderung ist, ehrlich zu sein. Ein heilsamer Umgang mit Schmerz ist grundlegend für emotionale und für geistliche Gesundheit. Der Impuls, wenn wir einen Schmerz empfinden, fliehen zu wollen oder den Schmerz betäuben zu wollen, hat leider schon unzählige Menschen in eine Sucht getrieben. Mit Ablenkung und Betäubung verfolgt der Teufel eine äußerst erfolgreiche Strategie, Menschen in eine zerstörerische Abwärtsspirale zu locken. Vielleicht leidest du unter einer Sucht, unter einem ungewollten, zwanghaften Verhalten. Vielleicht, wenn es bei dir der Fall ist, hast du schon häufig gehört, dass du vielleicht nicht genug betest, nicht genug die Bibel liest, und das hat den Schmerz vielleicht nur vergrößert. Wenn du Befreiung wünschst, könnte ein wichtiger Schritt darin bestehen, Schmerz zuzulassen. Schmerz zu konfrontieren, ins Gesicht zu schauen, nicht länger auszuweichen. Und wenn du in ein Verhaltensmuster verfällst, von dem du vielleicht schon seit langem loskommen möchtest, stelle dir die Frage: Vor welchem Schmerz versuche ich gerade zu fliehen? Der Schmerz, der darunter liegt, ist die Triebkraft, der allermeisten, vielleicht aller Süchte. Die Klage vor Gott und in der Glaubensgemeinschaft bietet die Möglichkeit, einen neuen Umgang mit Schmerz zu erlernen. Bleibe mit deinem Schmerz nicht allein. Suche dir Mitstreiter, bei denen du völlig ehrlich sein kannst, ungeschützt ehrlich. Dann wird die Macht der Scham gebrochen. Darum geschieht Heilung in Gemeinschaft. Und heilsame Gemeinschaft ist in dem begründet, der am Kreuz von Golgatha in der Versöhnung des Menschen mit Gott echtes Heil möglich gemacht hat. Und etwas, das uns vielleicht gar nicht aufgefallen ist bisher: als Jesus Christus am Kreuz hing, brachte er seinen furchtbaren Schmerz mit Klageworten aus einem Klagepsalm zum Ausdruck. Er betet Psalm 22, Vers 2: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klingt sehr ähnlich wie Psalm 13. In dieser dunkelsten Stunde hat also unser Heiland selbst auf einen Klagepsalm zurückgegriffen, und da sehen wir, wie wichtig selbst für ihn die Klage war. Wir kommen zum Höhepunkt. Wir schließen uns der Klage des Psalmisten an. Vom Hören gehen wir über zum Tun. Wir betreten den Raum eigenen Schmerz oder das Leid anderer vor Gott zu beklagen. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Wir beten gemeinsam Psalm 13 nach der Schlachterübersetzung und werden dabei die drei Teile voneinander etwas trennen. Nachdem wir gemeinsam den ersten Teil der Klage laut gebetet haben, legen wir eine Pause ein. In dieser Pause seid ihr eingeladen, entweder in der Stille oder auch laut, vor Gott Leid zu beklagen. Ganz ehrlich. Anschließend beten wir gemeinsam den zweiten Teil der Bitte, die Verse 4 und 5. Wir legen danach wieder eine Pause ein, die dazu einlädt, konkrete Bitten an Gott zu richten, entweder leise oder laut. Danach beten wir gemeinsam den dritten Teil des Bekenntnisses und Lobpreises. Auch hier schließen wir unser persönliches Bekenntnis oder einen Lobpreis an. Ich mache dann den Schluss. Wir beten gemeinsam und überspringen dabei Vers 1. Wir starten direkt mit Vers 2. Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Wir beten weiter, Vers 4. Schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, und meine Widersacher nicht frohlocken, weil ich wanke. Vers 6. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Jahwe, du großer Gott, unser himmlischer Vater, danke, dass du unser Leid siehst. Danke, dass du unsere Klagen hörst. Danke, dass du unseren Schmerz kennst und dass du da bist, an unserer Seite, Tag für Tag. Amen.